100%. 100%. Und ich möchte gern mit euch in den Epheserbrief schauen, Epheser 2, Verse 1 bis 10. Epheser 2, 1 bis 10. Aber wie sah euer Leben früher aus? Wenn ich da jetzt eine Pause einfügen würde und würde euch erzählen lassen, dann könnte das eine Weile dauern, ne? Wie sah euer Leben früher aus? Eins haben wir gemeinsam gehabt. Das steht hier nämlich. Ihr seid Gott ungehorsam gewesen und habt gegen ihn rebelliert. Für ihn wart ihr tot. Die Sünden dieser Welt waren eure Sünden. Und ihr wart dem Satan verfallen. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Jetzt lese ich noch ab Vers 14 ein Stück. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint und die Mauern niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Denn die Mauer war das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen und dieses Gesetz hat er endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Heide. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Ja, so fing alles an. Die Errettung aus Gnade. Und jeder von uns, der sich irgendwann entschlossen hat, Jesus sein Leben zu geben, hat das verstanden, hat das kapiert, was das bedeutet. Und dann entscheiden wir uns für Gott, wir sprechen dieses Gebet, vielleicht zu Hause, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht auch mit jemandem einfach zusammen. Und dann fangen wir an, unser Leben zu verändern. Meistens, oder? War das bei dir so? Bei mir war das so. Also dann habe ich Dinge verändert, Gewohnheiten verändert und versucht zu beten, regelmäßig die Bibel zu lesen. Und so habe ich meine ersten Gehversuche gemacht im geistlichen Leben. Aber irgendwann ist etwas Komisches passiert. Und vielleicht ist es bei euch auch so ähnlich gewesen. Wir lassen uns erst aus Gnade erretten und dann versuchen wir Gott zu beweisen, das, was wir eigentlich doch verdient haben. Wisst ihr, dass wir ja gar nicht so schlecht sind. Aber das stimmt nicht. Es ist ein fataler Irrtum und ein mühsames Unterfangen. Denn Jesus gab 100%. Und wir? Sehr gut, wer war das? 0%. Genau. Einfachste Mathematik. holen. Und so leben wir in der Herausforderung zwischen zwei Welten, die beide fromm aussehen. Da gibt's die Welt der Religion, der Religiosität, äußeren Frömmigkeit und die Welt der Gnade. Die Religion sagt, was sagt sie? Du musst. Du darfst nicht. Noch was? Du musst, du sollst, du darfst nicht. Solche Sätze stehen auf dieser Seite hier. Was steht denn auf der anderen Seite? Ich helfe dir, ja. Ich schenke dir. Oh, danke. Ich schenke dir. Ich liebe dich. Wie bitte? Ich bin für dich da. Genau, eins möchte ich noch von meinem, okay, genug. Ich habe, genau, das steht bei mir auch, ich habe getan oder er hat getan. Das will ich noch und dann höre ich auf zu schreiben. Er hat getan. Bei der Religion geht es um wen? Um uns, du, der Mensch. Und bei der Gnade steht wer im Mittelpunkt? Gott, er, ganz genau. Und das ist der große Unterschied. Jetzt, Maria, unterstützt du mich nochmal mit den Folien? Dann gibt es ja so Ver- Oh, die haben gelitten. Meine Folien haben sich irgendwie geküsst, aber ihr könnt das sicherlich trotzdem erkennen. Eins werden war jetzt hier in dem Fall nicht so erwünscht. Anders, genau. Vielleicht sieht dann dein geistliches Törtchen so aus. Genau, die andere hat abgefärbt. Gott, der große blaue Teil, hat 90%. 90% deines Lebens, deiner Heiligung erwartest du von ihm. Aber da gibt's 10% deines Lebens, da lebst du noch auf der roten Seite. In denen du musst, du sollst, du darfst nichts. Du darfst nicht der Religion oder man könnte auch sagen des alten Bundes unter dem Gesetz. Vielleicht, Maria, wir versuchen es mal, ob man die Gefleckte noch erkennen kann. Vielleicht bist du noch besser drauf und Gott hat 95% Teil deiner Torte und du schuftest nur noch für 5%. Aber all das ist nicht das Ziel. Das ist meine, das sind meine 100% Folie hin. Oh oh. Okay, machen wir mal aus. Aber eigentlich sollte das Ding ganz blau sein. Gott hat 100%. Und wir haben wie viel? 0, genau. Gut. Halleluja. Ich habe mir dann was überlegt, um das noch so ein bisschen zu erklären, damit es auch wirklich jeder versteht. Das schon ist in Ordnung. Danke. So, es ist ja Frühjahr. Und das ist immer die Zeit, ihr Ladies, wo wir... Okay, ja, du hast schon, du bist so... Also, das ist bei manchen Frauen die Zeit, wo sie Diät halten und abnehmen. Nicht bei denen, die schon Größe 34 haben, aber bei denen, ja, die dann darüber hinausgewachsen sind. So, und jetzt stellt euch mal vor, da gibt's eine Frau, die ist dick. Soll's geben. Die hat einfach ein paar Kilo zu viel. Wir könnten auch einen Mann nehmen, aber ich glaube, das klassische, typische Beispiel ist dieses. So, jetzt kommt das Frühjahr. Den dicken Pullis kann man jetzt so langsam ja wirklich nicht mehr anziehen. Heute war es richtig warm, bin ohne Jacke hierher marschiert. Es war schon richtig schön, einfach schön. Und diese Frau hat ihren Mann lieb, sie will ihm gefallen. Und dann strengt sie sich unheimlich an, Oma abzunehmen. Weil sie denkt, wenn ich so fett bin, statt sind nur 2 Kilo, die da irgendwo ein bisschen üppig rumbaumeln, aber ihr wisst ja, das ist relativ und subjektiv. Jedenfalls denkt sie, sie ist fett und mein Mann mag mich nicht mehr und er schämt sich bestimmt, wenn er mit mir jetzt durch Limburg spazieren geht, also muss ich abnehmen. Jeden Morgen, wenn sie aufsteht, steht sie vorm Spiegel, so ein Ganzkörperspiegel, wisst ihr, so ein großes Teil im Schlafzimmer, im Kleiderschrank, fixiert sich voller Verachtung, vergleicht sich mit anderen, die schon den flacheren Bauch haben oder das kleinere Hinterteil und kann sich selber überhaupt nicht ausstehen. Ihr Kopf und ihre Gedanken sind fixiert auf Essen und Nichtessen, Kalorien, Sport, Salatblätter oder Sahnetörtchen. So, alles dreht sich nur darum, wie kriege ich den Speck weg? Wie kann ich so aussehen, dass ich ihm gefalle und dass er mich liebt? Und sie ist total konzentriert auf diese Gedanken und vergisst dabei völlig, dass sie einen wundervollen Mann hat, der sie immer noch liebt. Halleluja. Weil der Mann, also das ist jetzt der Mann, der Jesus-ähnliche Mann. Heike, ich frag dich dann nachher, gell? Der Jesus-ähnliche Mann, also würde, ja, was würde Jesus sagen an seiner Stelle? Er sagt zu ihr, Schatzi, ich lieb dich doch. Und dann sagt er einen Hammersatz. Dann sagt er nicht, ich lieb dich doch, wie du bist. Dann sagt er, und wenn du noch 10 Kilo zunimmst, werde ich dich immer noch lieben und dich schön finden. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Zu mir schon. Das ist wirklich wahr. Liegt ja jetzt mit Erkältung im Bett, aber er hat es zu mir gesagt. Kann ich zur Ehre meines Mannes, sind wir doch beim Thema Ehe so ein bisschen, Heike. Der Bernd hat mich geliebt mit, sage und schreibe, 47,5 Kilo und er hat mich auch mit 68 Kilo geliebt. Bei meiner Größe nach Geburt, Kind Nummer 2, hatte ich die. Furchtbar. Und heute, ich sag's euch nicht, aber irgendwo dazwischen, hat er mich immer noch lieb. Also er ist Jesus echt ähnlich geworden. Und eines Tages, als ich so richtig frustriert war, ich weiß nicht, welche Kilozahl an diesem Tag aktuell war, hat er zu mir gesagt, Iris, mach dich doch nicht verrückt. Ich hab dich doch lieb. Und wenn du noch 10 Kilo dazu nimmst, ich würde sowieso bei dir bleiben. Ich lieb dich, ich finde dich schön und ich mag dich so. Ja, das ist okay. Und wisst ihr, dass so ein Satz satt macht? Wisst ihr, dass das mindestens eine Mahlzeit ersetzt mit Dessert und Vorspeise, wenn du sowas gesagt bekommst? Und dass dann zumindest für einen kleinen Moment in deinem Kopf das Rad zwischen Salat und Sahnetorte sich aufhört zu rotieren und zu drehen und stehen bleibt und du einfach nur glücklich bist? Die Religion sagt dir also, du musst abnehmen. Du hast was verpasst, Uwe. Du musst den Teil vorher auf der CD hören. Die Religion sagt dir, du musst abnehmen. Und dann die Gnade sagt, er liebt dich, egal. Ich mach mal Pünktchen, wie du aussiehst und welche Zahl auf dem Display erscheint. Liebt der Mann die schlanke Frau? Ehrlicherweise schon. Es ist schon schön, wenn sich nicht Rolle nach Rolle aneinander reiht. Das ist einfach schön. Und auch dieser Jesus, so ähnliche Mann, liebt die schlanke Frau. Aber er hört nicht auf zu lieben, wenn sie Weihnachten oder im Winter ein paar Kilo zugelegt hat. Diese Liebe ist nicht abhängig davon, was die Waage sagt. Diese Liebe ist bedingungslos. Und wenn man verliebt ist, dann wird man irgendwie ganz leicht schlank. Dann fällt das ganz leicht, wenn wir nicht diesem Druck dieser Seite ausgesetzt sind. Du musst aber, und dann habe ich dich lieb. Und dann kaufe ich dir auch wieder mal einen Blumenstrauß, ihr Männer. Gell? Das sagen wir nicht, sondern wir sagen, ich liebe dich, egal was ist. Ob du einen Pickel auf der Nase hast oder eine runde Hüfte oder was auch immer. Ich liebe dich. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist ein ganz schwaches Bild, aber vielleicht hilft es uns, weil es so nah an der Realität bei 2-3 ist. zu verstehen, was es bedeutet, wie Gott uns lieb hat. Und wie verkrampft wir Christen manchmal versuchen, Gott zu gefallen. Jesus liebt auch eine schlanke Braut. Jesus will eine heilige Braut. Jesus will eine reine Braut. Jesus will, dass seine Braut sündenlos ist. Aber wie wird sie es werden? Durch diese Seite oder durch diese Seite? Und das ist die Frage, die ich mir mit euch zusammen heute Morgen stellen möchte. Im Galaterbrief heißt es, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. Das heißt, mein Glaube hängt davon ab, wie denke ich über meine Beziehung zu Gott und was glaube ich wohl, wie er mich sieht und wie er mich einschätzt. Ein Mensch, der denkt, er sei ein mickriger Wurm, wabbelig meinetwegen, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Übergewicht, und Gott kann ihn überhaupt gar nicht lieben, der kann es vergessen, im Glauben zu wandeln. Wenn wir aber diese Berührung haben vom Kreuz her, dass wir wissen, er hat mich geliebt, als ich fett war und als ich dürr war. Und irgendwo dazwischen hat er mich auch geliebt. Er hat mich geliebt, als ich ihn missachtet habe. Er hat mich geliebt, als ich ihn verletzt habe durch Sünde. Und er liebt mich immer noch. Es gibt beim Menschen zwei grundlegende Motivationen. Passen auch auf diese zwei Seiten. Motivation für das Handeln. Bei der Religion steht dann dahinter ein damit. Ich rauche nicht, damit Jesus mich liebt. Ich lese in der Bibel, damit Jesus mich liebt. Ich bete, damit Jesus mich liebt. Und das kommt euch jetzt vielleicht befremdend vor, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ, der eine Weile mit Gott geht, solche Gedanken oder so eine Haltung schon mal inne hatte. Dass wir versucht haben, durch Frommsein Gott zu beeindrucken und was zu erreichen. Aber die zweite Seite tut, weil. Da ist schon vorher was passiert. Und zwar ist das, was passiert ist, nicht von uns ausgegangen, sondern von ihm. Und weil Jesus mich so liebt und ich das gemerkt habe oder gelesen habe in der Bibel und es einfach glaube, da möchte ich mit ihm reden. Weil mich das fasziniert, dass er sich so sehr für mich interessiert und dass er nicht fragt nach woher, was kannst du, was hast du, sondern dass er sagt, ich hab, ich kann, ich bin. Die Engländer sagen dazu, es geht auf Deutsch nicht ganz so gut, das Wortspiel, Religion or Relationship, Religion oder Beziehung. In der ersten Variante fragen wir, oh, was denkt bloß Gott über mich oder was denken bloß die anderen über mich? Und beim zweiten, da haben wir ganz tief im Herzen, ich muss keinen beeindrucken. Ich brauche das nicht. Sondern wir wissen, einer ist von uns schon lange beeindruckt. Der ist da. Auch wenn Menschen manchmal Blödsinn reden und uns wehtun und man kann Menschen sehr verletzen durch Ablehnung und ja, durch doofe Bemerkungen. Aber einer ist schon längst von dir beeindruckt, ohne dass du irgendetwas dafür getan hast. Was gibt's noch auf dieser roten Seite? Da gibt's ganz extreme Sachen. Da gibt's sogar Sachen, die Gott gar nicht erwartet. Da gibt's Leute, stellt euch vor, die sind heiliger als Gott. Die fasten 8 Tage die Woche. Sie unterdrücken ihren Leib, sie sind schrecklich demütig nach außen hin und versuchen auf entsetzlich menschliche Weise heilig zu sein. Und das ist eklig. Die Bibel beschreibt das so im Kolosserbrief, im 2. Kapitel. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen des Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und jetzt kommt die Aufforderung. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Hier sind ganz praktische Dinge genannt. Die Bibel gibt uns nirgendwo Essensvorschriften. Sie sagt, wir sollen auf unseren Leib aufpassen, wir sollen vernünftig sein, aber sie sagt nirgendwo im Neuen Bund etwas darüber aus, ob du Fleisch essen darfst oder nicht. Oder wie viel Salatblätter und wie viel Sahnetörtchen denn genehm sind in Gottes Augen. Das sagt die Bibel uns nicht. Stimmt's? Stimmt. Und trotzdem ist es total in Ordnung, wenn du sagst, ich mag aber kein Fleisch essen und ich bin jetzt Vegetarier und das völlig unreligiös tust, ist das total in Ordnung. Und wenn du sagst, ich mag Schweinefleisch und Rinderfleisch und Hühnerfleisch, hat Gott damit auch kein Problem. Oh, einer glaubt's, danke. Das heißt, ich kann nicht durch das, was ich esse oder nicht esse, Gott beeindrucken oder auch Gott verletzen. Wir wissen, dass die Bibel etwas hat, ja, gegen Völlerei, gegen Süchte, auch in dem Bereich, und dass wir einen Verstand haben und vernünftig sein sollen. Und ich denke, das kennen wir schon. Aber es gibt kein, du sollst nicht, du darfst nicht, es gibt keine Regeln, die allgemeingültig sind, sondern der Heilige Geist wird dir schon sagen, wenn du zu viele Osterhasen gegessen hast und denkst, das war jetzt irgendwie doch mal ein bisschen übertrieben, ja? So, aber es steht nicht, du darfst keinen Osterhasen essen aus Schokolade oder aus Marzipan oder wie auch immer. Auch wegen bestimmter Feiertage oder bestimmter Vorschriften sollen wir uns nicht um den Kampfpreis bringen, heißt es hier. Und uns in Sachen einlassen, die wir nicht gesehen haben und ohne Grund aufgeblasen sein von unserer fleischlichen Gesinnung. Denn wenn ich in dem Bereich, sag ich jetzt mal, fanatisch bin und behaupte, ein Christ darf kein Fleisch essen, dann habe ich hier gegen diese Bibelstelle fleischlich gehandelt, obwohl ich Vegetarier bin. Wisst ihr, es kommt auf die Motivation darauf an. Und wenn wir glauben, durch die Tatsache, dass wir auf etwas verzichten, Gott zu beeindrucken oder heiliger zu sein als andere, dann sind wir fleischlich, obwohl es so furchtbar geistlich aussieht. Habt ihr das verstanden? Ja, wundervoll, ihr seid gut. Ich lese diesen Satz nochmal hier. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt. Wer ist das Haupt? Jesus Christus, genau. Von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung einheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Und ich betone nochmal, es kommt nicht darauf an, was du isst oder was du nicht isst, sondern warum du es tust und was hier dahinter steht. Das ist entscheidend. Eine Fastenkur kann total super sein. Aber wenn du es tust in frommem Stolz und mit dem Hintergrund, ich bin jetzt ein ganz besonders toller Christ, dann bist du fleischlich gesinnt. Das ist nicht das. Denn nur einer hat die 100%. Und unser Beitrag zur Errettung und auch zum Prozess der Heiligung liegt letzten Endes bei 0%. Ja, wir müssen kooperieren, wir müssen Ja sagen, wir müssen Gott erlauben, aber die Arbeit in uns und an uns tut er. Hast du dich auch schon mal gefragt, wer der Größte ist unter uns? Nee, okay. Also wenn du mal einen triffst, der sich das schon mal gefragt hat oder fragt, na, wer hat denn jetzt die bessere Predigt gehalten? Oder die bessere Andacht in der Zelle? Oder wer hat denn mehr? Oder wer liest mehr in der Bibel? Wer ist denn hier der Held? Und wer wird wohl im Himmel in Reihe 15 sitzen? Und wer wird in Reihe 85.300.251 sitzen? Wer ist denn nun hier der Held? Und wer ist denn nun geistlicher als der andere? Hast du dich noch nie gefragt, gell? Nein. Aber die Jünger Jesu, die 12 Helden, die Apostel, die Kerle, auf denen alles, was Gemeinde heißt, basiert, und denen wir das zu verdanken haben, dass wir das Evangelium kennen, weil die es gestartet haben und treu waren, die haben sich den Kopf zerbrochen, wer der Größte ist. 2 haben sogar mal zu Jesus gesagt, hey, in deinem Reich würden wir gerne neben dir sitzen auf dem Thron. Und Jesus hat gesagt, es steht mir nicht zu, das zu entscheiden, wer wo sitzt. Was kostet ein Preis? Hey, es gibt verschiedene Plätze im Himmel, hast du das gewusst? Ja, du musst nur glauben, um reinzukommen, aber irgendwie gibt's da bestimmte Karten, die dann verteilt werden. Das ist eine spannende Frage, widerspricht jetzt schon wieder fast, ne? Aber nicht wirklich. So, und die Kerle machen sich einen Kopf, wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer hat am meisten aufgegeben, wer hat am meisten Geld gespendet, wer hat wer hat sein Fischerboot verkauft oder wer hat die meisten Leute geheilt durch Handauflegung. Bei wem fallen sie immer um und bei wem bleiben sie immer stehen? Okay. Und dann kommt Jesus und sagt, wisst ihr, jetzt haben wir keine Kinder, die sind ja alle unten, aber stellt euch halt vor, er ruft ein Kind, er nimmt es auf den Arm und sagt, so wie dieses Kind müsst ihr werden. So müsst ihr sein. Dieses Kind repräsentiert meine Gemeinde. So soll meine Gemeinde sein. Eine Gemeinde von kleinen Kindern. Kinder, die ganz naiv und voll Vertrauen zu mir kommen. Aus jedem Volk, jeder Rasse, jedem Stamm. Und die eine Haltung haben, die einfach nur anhänglich ist. Die wollen gerne bei denen sein, die sie lieb haben. Und sie verzichten auf alles Selbstvertrauen und sind ganz unkompliziert und kuscheln sich in Jesu Arm und wissen, alles ist gut. Und so wird im neuen Bund Gehorsam durch Hingabe hervorgebracht und nicht durch Regeln, Strafen oder Härte. Gott tut es, so heißt mein nächster Punkt. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass man Sünde nicht mit menschlicher Kraft besiegen kann. Man kann sich vielleicht 2 Sahnetorten verkneifen. Oder 2 Filme oder 12 Filme, wo man weiß, irgendwie wäre das ziemlich doof und Jesus würde sich nicht wohlfühlen, wenn ich mir das angucke, so in mir. Aber du kommst an eine Grenze mit menschlicher Kraft und du hast die Sünde nicht dauerhaft im Griff. Und das Faszinierende am neuen Bund ist, dass Gott, das ist so verrückt, Gott hat sich verpflichtet, uns vor dem Straucheln zu bewahren, uns zu ermutigen, uns tadellos und gerecht vor sich hinzustellen, uns zu reinigen, uns wieder aufzuheben, wenn wir auf die Schnauze gefallen sind. Und Es ist ein falscher Gedanke. Es ist ein Gedanke von Religion, Gesetz oder Alten Bund, wenn wir denken, wir müssen uns erst waschen, bevor wir zum König kommen. Weil dieser König hat eine große Badewanne. Dieser König hat eine große Badewanne und zu dem musst du kommen mit deinem Dreck und deinem Gestank und all dem Mist, den du gebaut hast, damit er dich wäscht. Und das Putzen und Kratzen, das macht nur Muster in die Flecken. Aber es macht nicht wirklich sauber. Es verschiebt sie vielleicht ein bisschen. Dann machst du mal hier und dann hängt der Dreck an der Hand statt im Gesicht. Aber es sauber wirst du nicht wirklich. Gott macht nämlich 100% sauber. Und wir tragen dazu wie viel bei? Ein bisschen des Glaubens schon 5. Paulus schreibt im Galaterbrief 6,14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, das Kreuz Jesu Christi ist ja noch in Ordnung, aber ich bin ja hier auch irgendwie gefragt. Ich bin gekreuzigt, woanders heißt es, wir müssten unser Kreuz auf uns nehmen. Aha, also doch, gell, hat die Iris wieder Mist erzählt. Du musst, du sollst dein Kreuz tragen. Was heißt das, das Kreuz zu tragen? Und könnt euch jetzt ein paar Gedanken von mir erzählen, aber ich habe jemanden gefunden, der das, wie ich finde, recht schlau zusammengefasst hat aus seiner eigenen Geschichte. Und das war der David Wilkerson in diesem Buch. Vielleicht kennt ihr das. Frei von der Herrschaft der Sünde heißt das. Und ich möchte euch vorlesen, was er erlebt hat als sein Kreuz tragen. Er schreibt, es ging bei mir ganz tief hinunter. In einen Zustand des Nichts. Ich kam ans Ende meiner selbst, tiefer, immer tiefer hinab, bis zur totalen Hilflosigkeit. Ich hatte mich so sehr und so lange bemüht, dem Herrn zu gefallen, hatte ernsthaft darum gerungen, ein heiliges und reines Leben zu führen. Ich hatte eifrig versucht, jede noch so leise Regung der Leidenschaft und Begierde in meinem Körper und meinem Geist zu unterdrücken. Ich hatte so viele Bücher gelesen und so viele Kassetten gehört auf der Suche nach irgendeinem Schlüssel, einer Erkenntnis, einem Erfolgsgeheimnis, das mir helfen konnte, ein Überwinderleben zu führen. Ich weinte, bis ich keine Tränen mehr hatte. Ich betete im Gehen, im Knien oder lang ausgestreckt auf dem Boden liegend. Ich wollte doch so gern meinem Herrn gefallen. Ich las meine Bibel, bis meine Augen müde wurden. Ich bat den Heiligen Geist, mir die rechte Hand abzuhauen oder das rechte Auge auszureißen, wenn es ein Ärgernis für ihn wäre, und alles zu tun, was nötig sei, um mich von meinen hartnäckigen Gewohnheitssünden zu befreien. Dann konnte ich es eines Tages nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht einmal mehr beten. Ich konnte nur noch auf dem Boden liegen, total leer, ausgepumpt, tränenlos. Von einem Gefühl Versagens übermannt, rief ich aus, Herr, so kann es nicht mehr weitergehen, ich bin fix und fertig, ich habe alles versucht und bin doch gescheitert. Trotz allem Bücherwälzen, allem Studieren, allen Anstrengungen, ein Überwinder zu sein, habe ich immer noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Die Versuchungen haben nicht aufgehört. Ich habe wirklich versucht, ein lebendiges Opfer zu sein. Ich habe mich bemüht, durch Glauben zu leben. Ich wollte wirklich, dass er mich führt und mir Kraft gibt, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Immer tiefer ging es hinunter, bis ich nur noch schreien konnte. Herr, ich habe keine Kraft mehr zu kämpfen. In mir ist nichts, was ich dir bringen könnte. Kein Verdienst und keine Leistung. Ich habe keine Kraft mehr, keinen Kampfgeist. Ich bin total schwach und hilflos. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Tiefer, noch tiefer hinunter, bis an den Punkt, wo man weiß, es kann einem keiner auf dieser Erde mehr helfen. Kein Seelsorger, kein Angehöriger, kein Freund, kein Pastor. Es ist ein Punkt, an dem man sich bewusst ist, dass nichts mehr helfen kann, wenn nicht Gott selbst einem zu Hilfe kommt, indem er einem die Augen öffnet und den Weg zeigt. Es ist ein Ort, an dem man zweifelsfrei weiß, dass man nichts aus sich selber tun kann, wo man sich ein für alle Mal der Wahrheit stellen muss, dass alles Ringen und Kämpfen im Fleisch einen nicht weitergebracht hat. Man ist vollkommen auf Gott geworfen. Wenn es irgendeine Offenbarung geben soll, dann muss sie von ihm kommen. Wenn es um Befreiung von hartnäckigen Gewohnheitssünden geht, dann muss der Heilige Geist sie schenken. Wenn etwas in meinem Leben in Ordnung zu bringen ist, muss er es in Ordnung bringen. Wenn ich für Gott ein Segen und eine Freude sein soll, dann muss er die es in mir bewirken. Wenn ich im Geist wandeln soll, muss er mir zeigen, wie. Wenn der Heilige Geist mir die Kraft geben soll, meine Leidenschaften und Lüste zu besiegen, dann kann das nur durch Glauben geschehen, der mir zugerechnet wird. Ich selbst spiele absolut keine Rolle mehr. Aus meinem Nichtssein muss seine übernatürliche Kraft kommen. All meine Versprechungen sind wertlos, weil ich nicht eine von ihnen halten kann. Mein Bemühen ist umsonst, weil ich nichts habe, mit dem ich es tun kann. Als Jesus sagte, nehmt euer Kreuz auf und folgt mir nach, wollte er damit ausdrücken, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie ich, hinunter in den Tod. Eine Kreuzeserfahrung hat man, wenn man meint, Gott stelle sich dem ernsten Flehen nach Gerechtigkeit und Heiligkeit gegenüber taub. Eine Zeit lang scheinen die Gebete keine Erhörung zu finden. Und dann fängt es im Herzen an zu brodeln und man sagt sich, ich wollte doch nichts anderes, als so zu sein wie Jesus, ein siegreiches Leben führen, ihm Freude machen, mich herzlicher Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Und jetzt? Warum sehe ich meinen Weg nicht klar vor mir und bin so unsicher? Warum ist es in meiner Seele so dunkel? Warum habe ich das Gefühl, Gott direkt ins Ohr zu sprechen und er hört anscheinend doch nicht? Warum muss das alles bloß zu kompliziert sein? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Oh. An diesem Punkt bei der Kreuzigung durchbrach Jesus die Wolke, die der Teufel um ihn gelegt hat, und stieß einen lauten Schrei des Glaubens aus. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Hier wird das Kreuz am stärksten erfahren. Es geschieht, wenn ich in meinem Nichtsein meinen eigenen Willen vollkommen aufgebe, wenn ich aufhöre zu kämpfen und mich abzumühen und stattdessen völlig von Gott abhängig werde. Die Dinge sind mir komplett aus der Hand genommen und nun muss Gott die Zügel übernehmen. Sein Geist muss mich in den Tod bringen und als neuen Menschen auferstehen lassen. Ich gebe den Geist auf, das unabhängige Fleischesleben. Tod allen Ambitionen, Tod aller Prahlerei und jedem Versuch, auf andere Eindruck zu machen. Tod allem eigenen Tun, Tod meinen Plänen, Wünschen, meinem Wollen. Tod allem eigenen Bemühen, Gott zu gefallen und vor allem Tod meinem bisherigen fleischlichen Glauben. Wie oft habe ich beteuert, Herr, ich glaube wirklich, nicht funktioniert. Eine fleischliche Bitte erkennt man gewöhnlich daran, dass wir Gott eine Frist setzen. Wir meinen, Gott genügend Zeit zum Handeln zu geben, doch wenn er es nicht fristgerecht tut, verwandelt sich unser sogenannter Glaube in hässlichen Unglauben. Tod. Darin liegt der einzige Weg, um aus dem alten Bund heraus und in den neuen hineinzugelangen. Der fleischliche Glaube muss sterben. Kein Abstrampeln mehr, um zu glauben. Wir haben heute Morgen ein Lied gesungen. Es spricht der Herr zu den toten Gebeinen. Ich gebe meinen Geist in euch. Und das steht in Hesekiel, 37. Kapitel. Und diesen Freund Hesekiel, der so starke Sachen mit Gott erlebt hat, den will ich jetzt auch noch bemühen, ein paar Kapitel vorher. Ich möchte euch zwei Verse vorlesen aus Hesekiel 33. Das ist passiert in einer Zeit, als ihr raten, nicht den Weg mit Gott. Eklige Zeit, sie waren auf Abwägen, sie waren in Sünde, selbst die Priester waren egoistisch, haben sich Reichtümer angehäuft, haben die Leute betrogen, Leute sind ziellos umhergeirrt, es gab keine wirkliche geistliche Speise, keine Hirten, die sich um sie gekümmert haben und sie haben in ihren Sünden so dahin gedümpelt und darauf vertraut, dass sie ja doch irgendwo Gottes Volk sind. Und in dieser hoffnungslosen, üblen, dunklen Stunde vom Volk Israel ist Gott zu Hesekiel gegangen, zu seinem Propheten, und er hat ihm etwas Herrliches gezeigt. Und eigentlich hat Gott dem Hesekiel an dieser Stelle schon den neuen Bund geoffenbart. Und Hesekiel hat im Kapitel 36, da ist es genau, die Verse 25 bis 27 lese ich, da sagt Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Boah, das klingt irgendwie erlösend, oder? Ich habe mir das fett gedruckt, diese drei Worte. Ich werde machen, dass ihr heilig lebt, sagt Gott hier. Er übernimmt die Verantwortung. Und wir müssen eigentlich nur stillhalten, damit er diesen Herzensaustausch, damit er diese Operation vollführen kann und diesen Stein aus unserer Brust rausholen kann. Das Herz, das vielleicht hart geworden ist durch Sünde und durch ja Dinge, mit denen wir Gott verletzen. Und wir müssen es lernen, uns Gott und Jesus zuzuwenden, solange wir noch stinken, damit wir in die große Badewanne kommen. Und er uns zu 100% reinwäscht. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das steht in Johannes 13. Und nicht den Kopf, genau. Und wenn du da unvorbereitet bist und hast sie vielleicht, weiß nicht, wie oft ihr eure Füße wascht oder ob, wie viel Probleme ihr mit Fußschweiß habt oder wie wenig. Es gibt da unterschiedliche Leute. Also mein Mann hat da wenig Last. Ich muss mir relativ oft die Füße waschen, damit das in Ordnung ist. Auf jeden Fall, wenn man da nicht vorbereitet wäre und irgendwie so ein bisschen geschlampt hätte mit der Körperhygiene. Und dann kommt Jesus, nicht irgendjemand, Jesus, und zieht dir die Socken aus. Ist nichts mit vorher waschen, er wäscht. Ja. Gottes Geist wird in uns das vollbringen, was unser Fleisch nie geschafft hat. Ja, wir sollen nicht sündigen. Ich rede nicht davon, dass du wie ein passiver Trottel in der Ecke hängst und sagst, Gott wird das schon machen, dass ich frei werde. Ja, das ist nicht das Ding. Das ist überhaupt nicht das Ding. Es geht darum, dass du Gott suchst und dich Gott auslieferst. Und dass du dazu ein Ja hast und stillhältst, wenn die Narkosespritze kommt und das Messer. Aber er macht die Operation und er macht dich heilig. Und die Bibel sagt in Römer 8, 13, wir sollen durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, damit wir leben können. Und ich glaube, wenn ein Christ sich wirklich sehnt, Gott zu gefallen und keine Lust mehr hat, in diesen Gewohnheitssünden festzukleben und sein Herz nicht verhärtet ist, wie die Bibel sagt, durch den Betrug der Sünde, das gibt es auch, dass wir uns selber so bescheißen, Entschuldigung, und was vormachen und Ausreden haben für unser Verhalten, dass wir nicht mehr kapieren, wie weit wir neben dem Weg Gottes eigentlich liegen. Das gibt es auch, ein hartes Herz. Aber wenn wir an dem Punkt sind, wir wollen wirklich Gott Freude machen und wir wollen ihn ehren mit unserem Leben, dann fehlt uns nur noch eines, damit das gelingt. Der Glaube an die Gnade. Der Glaube daran, dass er daran interessiert ist, dass er willig ist und dass er fähig ist, uns so zu verändern, uns ein Herz zu geben, das gerne die Dinge tut, die Gott liebt. Dem es nicht schwerfällt, sexuell reinzuleben. Dem es nicht schwerfällt, auf das dritte Sahnetörtchen zu verzichten oder, ja, also es gibt keine Regeln, vergisst es, ja, aber ihr wisst, wann die Grenze erreicht ist und wann es einfach easy ist, es zu lassen, weil du spürst, dieser Zwang zu sündigen, er hat keine Kraft mehr über dich, weil der Geist herrscht in dir. Wir sind als Vertragspartner für Gottes Bund was? Nicht geeignet. 0%. Nur einer ist als Vertragspartner geeignet und das ist Jesus. Christus ist unser Mittler, sagt die Bibel, und er ist in der Lage, all das auf die Reihe zu kriegen und alle Forderungen des alten Bundes zu erfüllen. Stell dir vor, du hast ein Haus und du willst es verkaufen. Würdest du auf die Idee kommen, mit jemandem einen Vertrag abzuschließen, der keinen Cent nebenliegen hat? Würdest du das machen? Und wenn es noch so ein toller Kerl ist, er ist für Christ und hat so einen tollen Charakter und er sagt, oh, ich verspreche dir, ich streng mich so an, irgendwann habe ich es geschafft, dann habe ich dir, was kostet ein Haushalt so? Gib mir mal einen Betrag, ich bin da. 200.000 Euro, ist das ein guter Betrag? Also, irgendwann habe ich dir die 200.000 Euro überwiesen, ehrlich. Ich will das wirklich, und er will wirklich. Aber er hat überhaupt nichts zum Bezahlen. Was würdest du sagen? Jetzt mal ganz ehrlich, ganz vernünftig. Du brauchst das Geld, willst es wirklich haben für dein Haus, du kannst es ja gleich verschenken, du willst es aber verkaufen. Du würdest sagen, tut mir leid. Aber damit ich mit dir einen Vertrag mache, da brauchen wir noch einen. Da brauchen wir jemand, der Gnade hat. Wir brauchen einen Bürgen. Wir brauchen einen, der hier mit sein Otto darunter setzt und unterschreibt. Damit ich mit dir einen Kaufvertrag mache. Und egal, wie es dir finanziell geht, bei dem Bund mit Gott stehst du so da. Und das ist super, wenn du das weißt. Und wenn der alte Bund und all die Forderungen, die in deinem Hirn als Christ vielleicht noch rumgeschwirrt sind, das bewirken, dass du kapierst, ich habe nicht genug Kohle, um ein würdiger Vertragspartner zu sein für diesen Abschluss. Ich brauche einen Bürgen. Ich brauche einen, der für mich unterschreibt und der das auch halten kann, was er da unterschreibt. Der die Verpflichtung, die er eingeht, auch erfüllen kann. Denn ich kann es nicht. Ich habe keine 200.000 Euro. Und das ist die Erfahrung, die er beschrieben hat, der Kapitulation, der Kreuzeserfahrung, des Erkennens, ich schaffe es nicht. Ich kann noch nicht mal, wenn ich bekehrt bin als Christ, mein Leben so leben, dass Gott sich dran freut und dass es gerade läuft und dass der Segensfluss freigesetzt ist, ohne dass er es für mich macht. Dass er mich heiligt, dass er mich reinigt, dass er mir ein fleischernes Herz gibt, statt einem steinernen Herzen, das gerne das tut, was Gott sich vorstellt. Wir brauchen einen vertrauenswürdigen Mitunterzeichner, der diesen Teil erfüllt. Und den haben wir in Jesus. So, wer hilft mir zu kleben? Möglichst hoch. Ich gebe dir noch, hier sind noch Streifen dran. Genau. So. Ich bin unrein, ich bin unwürdig. Ich kann diesem Gott nicht begegnen in meiner Sünde und meinem Schmutz. Und wer hat Jesaja gereinigt? Hat er sich selber schnell vorher gewaschen? Mm-mm. Gott hat einen Engel geschickt, so heißt es dort, mit einer glühenden Kohle vom Altar. Und er hat damit seine Lippen berührt und hat ihn rein gemacht. Selbst da schon war Gott aktiv und hat ihn gereinigt und ihn in die Lage versetzt, mit ihm überhaupt reden zu können. Und das hat er mit uns gemacht, durch das Kreuz, durch das Blut Jesu, als Jesus 100% gegeben hat für dich und für mich. Und uns erlöst hat von den du musst, du sollst, du darfst nicht des alten Bundes. Und uns zu Menschen macht, die das hier glauben, ich schenke dir, ich liebe dich, ich hab getan, ich liebe dich egal wie du aussiehst, ob du fett, dürr, sündhaft, bedreckt bist oder nur mäßig schmutzig oder wie auch immer. Ich liebe dich und ich habe getan. Und wenn diese Botschaft nicht nur im Kopf trifft, sondern im Herzen, der wird gerne auf Sünde verzichten. Der wird Jesus in die Augen gucken und so verliebt sein und diese Liebe, die von da auskommt und die aus diesen Augen rausstrahlt, so aufsaugen, dass dir die Sünde schnurzpiep egal ist, weil du willst nur ihn. Ihn willst du haben und nicht all diese kleinen Dinger, die dir irgendwelchen Lustgewinn versprechen. Das spielt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, weil er dein Herz erobert hat. Und weil du kapierst, dass er dich nicht verdammt, dass er dich liebt, dass du immer wieder zurückkommen kannst, auch wenn du einen Fehler machst. Und weil seine Arme immer offen sind, weil er hat 100% gegeben für dich. Und ich möchte gern mit euch zusammen auf diese Predigt reagieren. Und wenn wir noch ein bisschen Lobpreis haben könnten, wäre das genial. Und ich habe so ein paar Nullen mitgebracht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, sogar zu wenige. Da müsst ihr die irgendwie wieder in Umlauf bringen, wenn einer dann fertig ist mit seiner Null. Diese Null heißt nicht, dass du eine Null bist, sondern du bist für Gott 100% wertvoll. Ja, nur mal so, dass das nicht irgendwie doof rüberkommt mit der Null. Du bist eine Null. Das habe ich nicht gesagt. Sondern du kannst 0% dazu tun, gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen und ein ordentlicher Christ zu sein. Sondern all das macht er, die Operation macht er, das Messer hat er in der Hand, die Veränderung bewirkt sein Geist, wenn du einwilligst und wenn du stillhältst. Das ist alles, was er braucht. Er braucht deine Entscheidung und deine, ne, bevor du operiert wirst, kriegst du diese ganzen, was kann passieren, diese tollen Formulare, kennt ihr die? Die sind ganz schön heftig. Die sind ganz schön heftig. Da geht es meistens bis, je nachdem, was du gemacht hast, bis zum Sterben. Ne? Wenn du Vollnarkose hast, was da alles alleine schon schief gehen kann. Und das ist super. Und auch Jesus sagt, es kostet dich was, mir nachzufolgen. Und auch diese Einwilligung in diese Operation, das kostet dich auch was. Und das birgt ein Risiko. Du stirbst nämlich deinem alten Leben ab. Das ist dann vorbei. Game over. Also musst du genau wissen, ob du ihm deine Null bringen kannst. Und dann wären wir ja sogar 1000% oder so, ne, wenn wir die noch hinten dran hängen. Also Jesus macht aus jedem Nullen etwas Vollkommenes, weil er tot ist. Und das Schulterklopfen gilt ihm und das Lob gilt ihm und nicht uns. Und ich werde jetzt nicht Gebet anbeten, weil es geht ja, er macht ja die 100%. Ich will auch jetzt nicht irgendwie 5% versuchen, heiligerweise dazu beizutragen, sondern das machst du mit Gott ganz alleine. Es sei denn, jemand ist da, der nicht weiß, wie das geht. Wenn jemand da ist, der Jesus noch nicht in sein Leben hineingelassen hat und möchte gerne das erste Mal Kontakt mit Gott aufnehmen, für den bin ich gerne da. Das ist die einzige Ausnahme. Weil alle anderen, ihr wisst ungefähr zumindest, wie man betet, wie man mit Gott redet und dass man Schuld und auch eigenes Bemühen, auch fleischliche Heiligkeit, so nenne ich es jetzt mal, am Kreuz lassen kann und sich erlösen lassen darf von diesen Ansprüchen und hinschauen darf zu dem, der es gemacht hat, der getan hat für uns und an unserer Stelle. Und ich lege jetzt diese Nullen, ich lege sie mal hier hin und lade euch ein, das werden wir vielleicht noch 2 Lieder singen. Habt ihr noch 2 Lieder? Und wir sind so richtig dabei, wir anderen, die wir jetzt da kennen. Wir sind voll dabei. Wir lassen David nicht alleine singen und die Meile, sondern wir ehren entweder heftigerweise Gott oder wir gehen raus. Aber wir ehren natürlich heftigerweise Gott. Und jeder, der sich angesprochen fühlt und der seine 0% und seine Kapitulation Gott bringen will, der kann das in der Zeit tun, indem er sich so eine Null holt und die unter das Kreuz legt. Okay? Halleluja. Und Herr, ich bete, dass du uns berührst durch deinen Geist und dass wir jetzt jeden Versuch, selber heilig sein zu wollen, durch fleischliche Kraft, aufgeben, kapitulieren und dir das bringen, Herr, was wir haben, nämlich nichts. Und du hast alles, aber wir erwarten alles von dir, Jesus, denn du bist groß und du liebst uns von ganzem Herzen und bedingungslos, wie dieser Mann seine Frau, Herr. Halleluja, Ehre sei dir, Herr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr alleine. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.